haben da die Bibelschule besucht, das Missionstraining und das dritte Jahr war der Linguistikkurs. Und als wir dann, oder in der Nähe von der Bibelschule, da fließt so ein kleiner Fluss. Ich glaube, das funktioniert leider nicht mehr. Ja, perfekt. Und wenn wir dann in die Stadt gefahren sind, haben da manchmal Leute gefischt und geangelt. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch einen Angelschein hat oder gerne angeln geht, aber wenn ich die Leute dann so gesehen habe, dann habe ich mir immer gedacht, oh, ist irgendwie nichts für mich. Also da zu sitzen und zu warten, bis dann vielleicht irgendwann mal ein Fisch anbeißt, naja, muss man mögen. Aber vielleicht auch deshalb, weil jetzt bestimmte Fischsorten nicht so zu meiner Lieblingsspeise gehören. Und doch haben diese Fischer mich immer wieder an ein paar Leute zur Zeit Jesu erinnert, die ebenfalls Fischer waren. Doch das war nicht der Job, den sie ihr Leben lang gemacht haben oder für den Rest ihres Lebens, denn Jesus hatte etwas Größeres für sie im Sinn gehabt. Und deshalb lautet der Titel auch heute in meiner Predigt: Vom Fischer zum Menschenfischer. Das funktioniert leider wieder nicht. Okay, yes. Und ich möchte mit euch gern einen gemeinsamen Bibelabschnitt aus dem Lukas-Evangelium betrachten. Und zwar aus Lukas 5. Doch bevor ich den Bibeltext lese, möchte ich kurz den Kontext erläutern. In Lukas 4 ging Jesus nach Kapernaum, einer kleinen Stadt in Galiläa. Und dort hatte er einige Wunder getan. Er befahl zum Beispiel einem Dämon, aus dem Menschen herauszukommen und er heilte auch andere kranke Menschen. Und am Ende von Lukas 4 lesen wir, dass dann die Menschen Jesus wegen dieser Dinge suchten und als sie ihn fanden, da gaben sie sich alle Mühe, sie wollten unbedingt, dass er bei ihnen bleibt. Und Jesus sagt aber zu ihnen, dass auch er die gute Nachricht in anderen Städten verkünden müsse. Und genau das tat er dann auch. Jesus kam nicht nur, um die Menschen zu heilen, sondern um das Evangelium zu predigen. Und das ist die Situation, in der er war. Und ich lese jetzt gern mit uns Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fisch und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot zu kommen und ihnen zu helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir auch hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Die Menschen, die wollten Jesus hören. Anscheinend waren es so viele Menschen, dass er dachte, es wäre vielleicht besser, in ein Boot zu steigen, um von dort aus das Wort Gottes zu den Menschen zu reden. Also nahm er das Boot von einem gewissen Simon, den wir auch als Petrus kennen. Und als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Petrus in Vers 4, fahrt hinaus in die Tiefe und lasst eure Netze zum Fang herunter. Und Petrus antwortete zunächst, dass sie schon die ganze Nacht versucht hatten, Fische zu fangen, aber ohne Erfolg. Kein einziger Fisch hat angebissen oder ist ins Netz reingeschwommen. Und deshalb ist es menschlich gesehen schon nachvollziehbar, dass da Petrus so seine Zweifel hatte, irgendetwas zu fangen. Und dennoch sagte er in Vers 5, aber auf dein Wort hin, auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Was hatte Petrus erwartet? Ganz bestimmt war er ein sehr erfahrener Fischer. Und ich denke, dass er sicher war, dass er zu dieser Tageszeit nichts fangen würde. Deshalb fischen sie ja auch nachts im flachen Wasser. Aber aufgrund der Tatsache, dass er Jesus gehorchte und es doch tat, sehen wir ein bedeutendes Maß an Glauben. Er wandte seinen Fokus weg von seiner aktuellen Situation hin zu dem, was Jesus gesagt hat. Seine aktuelle Situation hat ihm wahrscheinlich gesagt: Petrus, komm schon, du hast die ganze Nacht versucht, etwas zu fangen und es kam nichts dabei raus. Es ist sinnlos, es jetzt nochmal am Tag zu versuchen. Und doch sagte Jesus zu ihm: Petrus, fahr hinaus und lasst eure Netze ins Wasser. Und das tat er. Und das war der Schlüssel. Er hatte Glauben an das Wort von Jesus, wie wir in Vers 5 lesen. Nun, wir sehen auch an Petrus' Reaktion, dass es für sie tatsächlich ein Wunder war. Denn obwohl es für die Fischer nicht die Zeit zum Fischen war, waren ihre Boote trotzdem voll bis oben hin. Und Petrus wusste sofort den Grund. Er wusste, dass es kein Zufall war. Es war wegen des Wortes Jesu. Er sah mit eigenen Augen, dass das Wort Jesu mächtig war und dass es in dieser Situation höchste Autorität hatte. Und deshalb der erste Punkt für heute: das großartige Wort Gottes. Kennt ihr Menschen, deren Worte Autorität haben? Mir fallen da schon so ein paar ein. Zum Beispiel habe ich ja, wie Johann gesagt hat, vor ein paar Jahren noch als Lehrer gearbeitet an der Realschule in Reutlingen, und ich habe schon auch von meinen Schülern erwartet, falls ich dann irgendwas gesagt habe, dass sie das dann auch tun. Wenn sie nämlich die ganze Zeit mich komplett ignoriert hätten, das wäre nicht gut ausgegangen und ich hätte Gespräche mit den Eltern führen müssen und so weiter. Das wäre kein Spaß gewesen. Also hatten meine Worte als Lehrer für meine Schüler schon eine gewisse Autorität. Oder ein anderes Beispiel sind Polizeibeamte. Also ich persönlich würde eher darauf achten, sie nicht zu verärgern und ihre Anweisungen an mich komplett zu ignorieren oder das Gegenteil zu tun, sondern schon im gewissen Maße natürlich das zu tun, was sie mir sagen. Aber wir können auch unsere Eltern nehmen. Die Bibel sagt uns, dass wir unseren Eltern gehorchen sollen. Epheser 6, Vers 1. Und doch sind all diese Worte, die wir als Menschen aussprechen, bei weitem nicht so mächtig und autoritär wie die Worte Gottes. Und ich möchte euch ganz kurz zwei Beispiele aus der Bibel zeigen, wo wir das sehen, in denen wir die Macht des Wortes Gottes sehen können und erkennen können. Und das erste Beispiel, das finden wir auf den ersten Seiten der Bibel. Wenn ich darüber nachdenke, dann versetzt mich das immer wieder in Staunen, wie Gott die Welt erschaffen hat. Gott hat keine Materie gebraucht, er hat keine Werkzeuge gebraucht, um irgendetwas zu erschaffen, sondern was hat er gemacht? Er sprach. Das lesen wir zum Beispiel eben in 1. Mose 1, Vers 3. Gott sprach, es werde Licht. Und was ist dann passiert? Es wurde Licht. Und es war auch noch sehr gut. Er benutzte Worte, um die Welt zu erschaffen, um das Universum zu erschaffen. Das Universum, das so viel größer ist, da hört es irgendwann bei uns auf. Das lesen wir auch in Psalm 33, Vers 9. Denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Gottes Wort erschafft etwas aus dem Nichts. Das kann unser allmächtiger Gott. Und das zweite Beispiel, das ich erwähnen möchte, lesen wir in Matthäus 8. Es geht da um einen Hauptmann, der wegen seines kranken Dieners zu Jesus kam. Wir kennen die Begebenheit vielleicht. Und Jesus sagte zu ihm, dass er kommen und ihn heilen würde. Und der Hauptmann, der hätte jetzt natürlich voll zufrieden sein können und happy. Jawohl, Jesus kommt und heilt meinen Diener. Und dass er sich extra auf den Weg für ihn macht. Doch das, was der Hauptmann dann zu Jesus sagt, das erstaunt mich auch immer wieder. Denn was sagt er? Das lesen wir in Matthäus 8, Vers 8. Oh, das ist zu weit. Der Hauptmann aber antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Obwohl dieser Mann kein Jude war, sondern ein Heide, glaubte er, dass das Wort Jesu mächtig ist und Wunder bewirken kann. Auch wenn Jesus nicht direkt vor Ort ist, sondern über eine Distanz. Und für ihn reichte ein Wort und er wusste, dass sein Diener geheilt werden würde. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird geheilt. Und wisst ihr was? Wir haben dieses mächtige und souveräne Wort Gottes hier in unseren Händen. Alles, was wir über Gott, seinen Sohn Jesus und über uns Menschen wissen müssen, hat er uns in seinem Wort offenbart. In 2. Timotheus 3, Vers 16 zum Beispiel lesen wir, dass jedes einzelne Wort, das wir darin lesen, von Gott inspiriert ist. Und darum dürfen wir auch vertrauen, dass Gottes Wort Wahrheit ist und sich niemals ändert, denn auch Gott selbst ändert sich niemals. Gott hält immer alle Versprechungen, die wir hier drin finden. Es gibt Prophetien, die sich vor allem in Jesus Christus bis ins kleinste Detail erfüllt haben. Und es lohnt sich, da mal nachzuforschen. Das ist genial. Und das zeigt uns aber auch, dass alle Prophetien, die sich noch nicht erfüllt haben, sich auch noch erfüllen werden, weil Gott treu ist und zu seinem Wort steht. Und wenn wir uns zurzeit in Situationen befinden, in denen alles chaotisch ist und wir kurz vorm Verzweifeln sind, weil nichts so läuft, wie man es sich wünscht, vielleicht so wie an Petrus, der komischerweise eine ganze Nacht lang nichts gefangen hat und vielleicht dann auch erstmal down war. Und so Zeiten gibt es bei uns, gerade nicht, ja, heute, nicht selten. Dann dürfen wir, wie ein Petrus auch, auf Gottes Wort vertrauen. Wir dürfen sagen, ja, auf dein Wort hin will ich es trotzdem tun. Und wir können jederzeit, an jedem Ort, in sein Wort reinschauen. Das ist für uns ein wunderbarer, großer Vorteil. Wir können reinschauen und sehen, wer Jesus ist, wie er ist und was er uns alles geschenkt hat. Nicht durch mich, sondern nur in Christus. Und wir können auch sicher sein, dass das Wort Gottes auch heute noch mächtig ist und Leben verändert, so wie es bei Petrus Leben der Fall war, nachdem er das Fischwunder erlebt hat. Denn wir lesen in Lukas 5, Vers 8 von der Reaktion von Petrus. Da steht: Als aber Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sprach: Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, o Herr. Aufgrund dieser Größe, Macht und Autorität des Wortes Jesu erkannte Petrus, dass er unwürdig war und ein Sünder war. Und er erkannte, wen er da vor sich hatte. Und dass er von sich aus keine Chance hatte, zu Gott zu kommen. Null. Weil Gott heilig ist und nichts mit Sünde zu tun hat. Und doch begegnet Jesus Petrus und sagt zu ihm in Vers 10b: Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und das bringt mich zum zweiten Punkt: eine großartige Beförderung. Ich weiß nicht, ob Petrus auf Anhieb verstanden hat, wovon Jesus da spricht. Menschen fangen, wie soll denn das gehen? Brauche ich dafür meine Angel? Wird schwierig. Doch laut Warren Rearsby, der einen Kommentar geschrieben hat, war der Begriff Menschenfischer in der damaligen Zeit gar nicht so neu. Denn seit Jahrhunderten hatten griechische und römische Philosophen diesen Begriff Menschenfischer auch dazu benutzt, um die Arbeit eines Mannes zu beschreiben, der versucht, andere durch Lehren oder durch Überreden Menschen zu fangen. Und in Vers 11 sehen wir, dass Petrus und seine Partner Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, alles verließen und Jesus nachfolgten. Sie glaubten an ihn und wollten vielleicht auch herausfinden, was das mit diesem Menschenfangen auf sich hat. Petrus wusste, wie man Fische fischt, wie man Fische fängt. Das war seine Aufgabe, das hat er wahrscheinlich sein ganzes Leben lang schon gemacht. Aber jetzt musste er auch lernen, was es bedeutete, ein Menschenfischer zu sein. Und so begann auch für ihn die Schule Gottes. Ein Wörterbuch beschreibt diesen Begriff Beförderung folgendermaßen: das Aufrücken in eine höhere Stellung. Kurz und knackig, das Aufrücken in eine höhere Stellung. War das damals für Petrus quasi so ein Aufrücken in eine höhere Stellung? Ich denke schon. Von einem einfachen Fischer, der Tag ein, Tag aus immer nur Fische fischte im See, durfte er diesmal mit Jesus Christus, dem Messias selbst, unterwegs sein. Mit dem, auf den die Juden so lange gewartet haben. Er durfte Wunder miterleben und sogar selber tun und dann höchstpersönlich von ihm lernen. Das nenne ich mal eine Beförderung. Und ich dachte an eine Situation, als Petrus dann tatsächlich Menschen fischte. Und das war nämlich, als er an Pfingsten den Menschen das Evangelium von Jesus Christus verkündete, nachdem die Gläubigen mit dem Heiligen Geist erfüllt worden waren. Und aus dieser Pfingstpredigt möchte ich ganz kurz ein paar Verse vorlesen, nachdem Petrus ihnen erklärt hat, was passiert ist. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 38. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wenn wir an all die Höhen und Tiefen von Petrus denken, zum Beispiel wie er in der Lage war, auf dem Wasser zu gehen, aber andererseits dann auch wieder Jesus verleugnete, dann ist es schon erstaunlich, was Petrus da tut. Er fischt Menschen. Aber wir sehen auch hier ganz klar, dass Petrus das nicht allein getan hat, sondern er tat es in der Kraft des Heiligen Geistes. Und weil er eben zuvor so viel von Jesus lernen durfte und mit ihm höchstpersönlich unterwegs war. Es gibt heute einige Berufsgruppen, in denen man befördert bzw. in eine höhere Laufbahn aufsteigen kann. Um wieder mal das Beispiel von der Polizei zu nehmen. Dort sieht man zum Beispiel ja an der Uniform des jeweiligen Polizisten, wie viele Sterne er hat und welche Farbe sie haben. Und daran kann man eben auch ablesen, in welchem Rang sich dieser Polizist befindet. Und jetzt haben die Polizisten die Möglichkeit, eben zum Beispiel durch überdurchschnittliche Leistungen oder durch ein Extrastudium, sich eben in eine höhere Laufbahn zu qualifizieren. Das heißt, der Stern, der bekommt eine andere Farbe, Silber oder Gold, oder vielleicht werden es sogar mehr Sterne. Und vielleicht gibt es ja auch in euren Berufen, die ihr habt, verschiedene Möglichkeiten, in eine höhere Laufbahn aufzusteigen oder befördert zu werden. Und ich habe mich gefragt, könnte es sein, dass wir als Christen auch so eine Art geistliche Beförderung hatten? Wir würden das natürlich nicht so nennen, aber wenn wir mal darüber nachdenken, welche Stellung wir jetzt vor Gott haben, im Vergleich zu der Zeit, in der wir noch keine Beziehung zu Gott hatten, dann ist diese neue Stellung einfach großartig. Und lasst mich euch ein paar Beispiele mit Bibelstellen geben, weil ich bin der Ansicht, man kann sich das nicht oft genug in Erinnerung rufen, was für eine geniale Stellung wir jetzt vor Gott in Christus haben. Ich möchte jetzt nicht die Bibelstellen alle vorlesen, sondern die stehen da, aber ich sage nur kurz was dazu. Wir waren zuvor Sklaven der Sünde. Doch jetzt in Christus sind wir frei, weil das Blut Christi den Preis bezahlt hat und uns somit erkauft hat. Das können wir in 1. Timotheus 2, die Verse 5 und 6 lesen. Zweitens, wir waren zuvor getrennt von Gott. Doch jetzt in Christus sind wir für gerecht erklärt worden. Gott sieht uns in Christus so, als hätten wir nie was Falsches getan. Wir sind gerecht und heilig in Christus. Durch seine Gnade und durch die Erlösung, die in Christus ist. Genial. Drittens, wir waren zuvor Feinde Gottes. Doch jetzt, in Christus, sind wir Kinder Gottes. Können wir in Johannes 1, Vers 12 nachlesen. Und als letztes Beispiel, wir waren zuvor auf dem Weg in die ewige Verdammnis und die ewige Trennung von Gott. Doch jetzt dürfen wir als Gläubige, als Kinder Gottes die Gewissheit haben, einmal in Zukunft wie Jesus verherrlicht zu werden. Und dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Römer 8, Vers 18 lesen wir das zum Beispiel. Und es gibt noch vieles mehr. Und wenn ihr mal in das Neue Testament lest oder reinschaut, dann könnt ihr mal auf Entdeckungsreise gehen, was wir alles noch lesen, was für eine wunderbare Stellung wir in Christus haben. Und das ist dann eigentlich schon keine Beförderung mehr, sondern es ist wie Paulus es in 2. Korinther 5, Vers 17 sagt. Wir sind in Christus eine neue Schöpfung. Und das zeigt auch, dass es absolut unabhängig ist von unseren Werken und Leistungen, wie es zum Beispiel bei der Polizei ist oder bei anderen Berufen. Unabhängig davon, wie viel Mühe wir uns geben oder davon, was wir tun oder nicht tun, sondern allein davon, was Jesus getan hat. Er hat schon alles dafür getan, als er nämlich am Kreuz hing und laut ausrief: Es ist vollbracht. Wir sind von Grund auf neu, allein durch den Glauben an das vollendete Werk von Jesus Christus. Und das ist der große Unterschied zu all den Beförderungen in der Arbeitswelt. Denn bei unserer Erlösung geht es nicht darum, was wir getan haben, sondern eben, was Jesus getan hat. Und um das, was er uns schenkt. Bitte denkt immer daran. Und das Geniale ist auch, dass derselbe Heilige Geist, der Petrus damals bei der Pfingstpredigt geholfen hat und ihm die Kraft dafür gegeben hat, dass er auch in dir und in mir lebt. In jedem, der an Jesus glaubt. Und wenn Jesus uns beruft, für ihn zu leben, ihm zu dienen und auch allen Menschen von ihm zu erzählen, dann lässt er uns nicht dabei alleine, sondern wir haben seinen Geist in uns. Er lebt in uns, sodass wir mit seiner Hilfe für ihn leben und mit unserem Leben auch dann ihn verherrlichen können. Und wenn wir darauf unseren Fokus setzen, darauf, was Gott in seinem Wort sagt über uns als seine Kinder, dann erleben wir doch diese Freude an Gott und dass er es ist, der in und durch uns wirken möchte. Und dann möchten wir auch ein Leben führen, das ihn ehrt und nicht, weil es uns irgendjemand vorschreibt. Als Jesus Petrus von einem Fischer zu einem Menschenfischer beförderte, war er nicht der Einzige. Denn kurz bevor Jesus zurück zu seinem Vater im Himmel aufstieg, gab er seinen Jüngern und damit auch uns einen Auftrag. Und das bringt mich zum dritten Punkt, ein großartiger Auftrag. Und ich möchte gern mit uns die Verse aus Matthäus 28 lesen. Matthäus 28, 18 bis 20. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. In Vers 18 macht Jesus nochmal deutlich, dass Gott, der Vater, ihm alle Vollmacht im Himmel und auf Erden gegeben hat. Und aufgrund dieser Vollmacht befiehlt er jetzt ihnen, zu gehen und alle Völker zu Jüngern zu machen. Oder mit anderen Worten, Menschenfischer für alle Völker zu sein. Jesus macht ihnen keinen Vorschlag, dass sie auch eventuell mal zu den anderen gehen könnten, wenn sie Zeit dafür finden, sondern es ist ein Auftrag. Und von diesem Auftrag lesen wir tatsächlich nicht nur in diesem Abschnitt, sondern in jedem der vier Evangelien und der Apostelgeschichte. Markus 16, Vers 15 sagt, an wem der Auftrag ausgeführt werden soll. Da steht: Und er sprach ihnen zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Der ganzen Schöpfung. In Lukas 24, Vers 47 sagt Jesus seinen Jüngern, was verkündet werden soll. Und in seinem Namen wird man allen Völkern predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden zu erhalten. Das beginnt in Jerusalem. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir, wo der Auftrag ausgeführt werden soll. Da steht: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und in Matthäus 28 von vorhin haben wir gerade gelesen, wie das gehen soll. Nämlich, indem wir losgehen, die Menschen zu Jüngern machen, sie zu taufen und alles zu lehren, was Jesus geboten hat. Jeder Aspekt dieses Auftrags wird in den Evangelien und der Apostelgeschichte angesprochen. Das an wem, was, wo und wie. Und ein Evangelium fehlt. Das Johannesevangelium. In dem Johannesevangelium lesen wir, dass Jesus uns in der Kraft des Heiligen Geistes aussendet. In Johannes 20 erscheint Jesus unter anderem seinen Jüngern, nachdem er auferstanden ist. Und da sagt er in den Versen 21 und 22, Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Liegt Jesus Mission am Herzen? Das tut es. Es ist ein Herzensanliegen und der Wille Gottes, dass Menschen nicht verloren gehen, sondern errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wie es Paulus auch in 1. Timotheus 2, Vers 4 schreibt. Doch wenn wir uns heute die Welt anschauen, stellen wir fest, dass es immer noch zu viele Menschen gibt, die überhaupt gar keinen Zugang zu Gottes Wort haben. Ihr kennt vielleicht die Organisation Wycliffe, die übersetzt auch Bibeln und geben immer wieder so Statistiken raus. Und in einer Statistik aus dem Oktober 2020 können wir sehen, dass es 7.360 Sprachen gibt, die auf der Welt gesprochen werden, aber nur 1.551 Sprachen haben das vollständige Neue Testament und nur 704 Sprachen haben die komplette Bibel, also Altes und Neues Testament. Wer schnell in Mathe ist, das sind ungefähr 10%. Und ich habe nochmal nachgeschaut und entdeckt, dass letztes Jahr einige Sprachen dazugekommen sind, die das Neue Testament haben, nämlich 66 Sprachen mehr als im Vergleich zu 2020. Und außerdem sind in den letzten 2 Jahren 20 Sprachen dazugekommen, die die vollständige Bibel haben. Und das ist ermutigend, weil Gott immer noch am Werk ist. So viel mal zu den Sprachen. Doch wie viele Menschen betrifft das? Statistisch gesehen wartet immer noch eine von 5 Personen auf eine vollständige Bibel in ihrer eigenen Sprache. Angenommen, es wären 100 Menschen in diesem Raum, wären das 20 von uns, die keine ganze Bibel haben in ihrer Sprache. Das zeigt die aktuelle Statistik. Eine andere Statistik, die von einem Beauftragten der African Inland Mission kommt, sagt, dass ungefähr 90.000 Menschen täglich sterben, ohne das Evangelium nur ein einziges Mal gehört zu haben. Das sind 3.750 Menschen jede Stunde. 62,5 Menschen pro Minute. Und dann kommt man schnell drauf, was es heißt, dass jede Sekunde ungefähr eine Person stirbt, die kein einziges Mal das Evangelium in ihrer Sprache gehört hat. Das wissen wir. Das sehen wir. Doch was tun wir dagegen? Einer unserer Lehrer aus England, Daniel Moore, die arbeiteten früher mit seiner Familie im Stamm der Inepang in Papua-Neuguinea. Und nachdem sie deren Sprache und Kultur kennengelernt haben, predigten sie das Evangelium von Jesus Christus chronologisch und die Menschen glaubten an Jesus und wurden gerettet. Und danach wurde er von einem einheimischen Gläubigen gefragt, sag mal, wie lange habt ihr eigentlich die Bibel schon in eurer Sprache? Wie lange kennt ihr schon das Evangelium? Und ich konnte mir nur vorstellen, dass diese Frage so schwer zu beantworten ist, weil ich denke, wir alle wissen, was die Antwort ist. Und so sagte er, ja, vielleicht so etwa 400, 500 Jahre. Und dann fragte der junge Gläubige erneut, und warum sind dann deine Väter nicht zu meinen Vätern gekommen, sodass sie nicht in die Hölle gehen mussten? Was würden wir da persönlich antworten? Ein anderer unserer Lehrer, Jack Douglas, der hat mit seiner Familie über 30 Jahre in Papua-Neuguinea gelebt. Und ja, weil sie halt wieder alt waren, älter wurden, mussten sie dann wieder in ihr Heimatland, nach England gehen. Aber auch dort ist eine Gemeinde entstanden. Und als sie sich dann verabschiedet haben, ist der Abschied natürlich sehr schwer gefallen, nach so einer langen Zeit. Und Jack hat uns dann Folgendes erzählt und ich zitiere jetzt, die Menschen begannen zu weinen, weil wir sie verlassen mussten. Ich versuchte, sie zu beruhigen und sagte, warum weint ihr? Es ist doch keiner gestorben. Es war wie auf einer Beerdigung. Sie weinten weiter. Da sprach ich nochmal zu ihnen, wenigstens ist der eine, der gestorben ist, ja wieder auferstanden. Also warum weint ihr? Und da sagte einer zu mir, ja, wir wissen das. Weil Jesus gestorben ist, können wir in den Himmel kommen. Wenn ihr aber nicht zu uns gekommen wärt, wären wir immer noch auf unserem Weg in die Hölle. Und diese Beispiele sollen einfach einen Einblick geben, dass es noch so viel Arbeit da draußen gibt und sich Menschen da draußen danach sehnen, von diesem einen zu hören, der sie aus der Gefangenschaft der Sünde und der Dunkelheit befreien kann, in der sie drinstecken. Und wir kennen diesen jemanden. Als Jesus in alle Städte und Dörfer ging, um zu lehren und die frohe Botschaft zu verkünden und die Kranken zu heilen, da hatte er auch Mitleid mit ihnen, weil sie einfach hilflos waren. Und das lesen wir zum Beispiel in Matthäus 9, Vers 37 und 38. Da sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Und wir sehen, die Ernte heute ist immer noch sehr groß. Wärst du bereit, mit Gott darüber zu reden und ihn zu fragen, wie auch du als Menschenfischer einen Einfluss für die Ewigkeit haben kannst, sodass das Evangelium Menschen erreicht, die noch keinen einzigen Vers in ihrer Sprache gelesen haben, weil es keinen einzigen Vers in ihrer Sprache gibt. Wenn wir Petrus fragen würden, ob er uns ein paar Tipps zum Angeln geben würde, dann könnte er uns als erfahrener Angler sicher ein paar geben. Aber ich denke, eines würde er auf jeden Fall sagen. Wenn man das Angeln lernen will, dann muss man auch tatsächlich angeln gehen. Bücher über das Angeln zu lesen, ist kein Angeln. YouTube-Videos anzuschauen, ist auch kein Angeln. Aber angeln gehen ist Angeln. Tatsächlich, wenn man tatsächlich Fische fischt. Und wenn wir mal dieses Bild übertragen, dann können wir eine Menge Missionsgeschichten lesen und hören von den berühmtesten Missionaren, die es gibt, wie Hudson Taylor oder Jim Elliot oder William Carey. Oder wir können sogar den Missionskurs besuchen von New Tribes Mission, der natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Und wir persönlich durften da so vieles lernen. Aber wir müssen doch auch tatsächlich zu den Menschen gehen, um Menschenfischer zu sein und damit Menschen von Jesus hören können. Und das ist es ja, was Jesus selbst gesagt hat. Gehet hin. Jemand hat mal gesagt, die gute Nachricht, also das Evangelium, ist nur dann eine gute Nachricht, wenn sie die Menschen rechtzeitig erreicht. Die gute Nachricht ist nur dann eine gute Nachricht, wenn sie die Menschen rechtzeitig erreicht. Stellen wir uns mal vor, wir sind alle Angler und jeder von uns hätte nur eine einzige Angel. Wie benutzen wir sie? Benutzen wir sie überhaupt? Oder bewahren wir sie einfach nur im Schrank auf, unser Leben lang? Benutzen wir sie vielleicht einmal im Jahr, an Weihnachten? Oder benutzen wir unsere Angel regelmäßig, um Fische zu fangen? Und dementsprechend hat doch jeder von uns nur ein einziges Leben. Ein Leben, das Gott uns geschenkt hat. Wie benutzen wir es? Nutzen wir es, um uns ausschließlich darauf zu konzentrieren, wie unsere Bedürfnisse gestillt werden können? Wie es uns gut geht? Oder nutzen wir es auch zur Ehre und zum Willen unseres Gottes, der jeden von uns gebrauchen möchte? Setzen wir unser Leben dafür ein, dass diese frohe Botschaft von Jesus, von der wir schon so oft hören durften, auch Menschen erreicht, die absolut keine Ahnung davon haben. Oder auch nicht mal den Namen Jesus gehört haben. Wenn nicht, was hindert uns daran? Als Petrus seinen Job als Fischer verließ, um Jesus zu folgen, war er in einigen Situationen, in denen er erkannte, dass er ohne Jesus hilflos war und dass er ihn brauchte. Und genauso sollten auch wir immer und immer wieder auf Jesus schauen und auf das, was er für uns getan hat, was er heute noch tut und tun wird. Denn er ist derjenige, der uns für seinen Dienst befähigt und ausrüstet. Und das ist so wichtig zu verstehen. Wir tun das nicht, damit wir ganz toll dastehen und uns alle bewundern. Definitiv nicht. Wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich, warum machst du sowas? Eine neue Sprache lernen oder vielleicht sogar zwei neue Sprachen lernen? Alles hier aufgeben? Aber es ist Jesus. Es ist sein Auftrag. Es ist die gute Botschaft, die wir haben dürfen, mit der wir Teil von uns wahrscheinlich aufwachsen durften. Und die so viele Menschen einfach nicht kennen und nicht haben. Und Jesus ist es, der uns, der mich dazu befähigt, da rauszugehen. Ich tue das nicht alleine, sondern ich darf wissen, dass ich das in der Kraft des Heiligen Geistes machen kann. Und so möchte ich uns ermutigen, in das Wort Gottes zu schauen, das auch heute noch Kraft und Autorität hat. Und lass uns ihn einfach bitten, wie er mit deinem Leben Geschichte schreiben kann. Denn unerreichte Menschen, die warten heute noch darauf, dass jemand kommt und ihnen diese gute Nachricht von Jesus verkündet. Und es gibt tatsächlich, als ich das gehört habe, dachte ich, das kann nicht sein, es gibt tatsächlich schriftliche Anfragen, zum Beispiel in Papua-Neuguinea von Volksgruppen. Das ist von vorne. Da. Schriftliche Anfragen. Von Volksgruppen an die Missionsorganisation Ethnos 360, die auch gerne einen Missionar haben möchten, der ihnen von Jesus erzählt und die Bibel in ihre Sprache übersetzt. Weil sie sehen an Nachbarstämme, wie das Evangelium ihr Leben verändert hat. Und sie wollen das auch. Und wie oft muss dann die Leitung doch den Menschen sagen, es tut uns leid, es ist aber zurzeit keiner da, der zu euch kommen könnte. Die Ernte ist groß und Türen sind weit offen. Lass mich aber noch kurz zum Schluss einen Aspekt mitgeben, denn mit Hilfe dieser Pyramide sehen wir auch, dass es nicht nur die Missionare braucht, die in der Volksgruppe leben, sondern es braucht auch Missionare, die vor Ort im unterstützenden Dienst arbeiten, sodass sich diejenigen, die eben in der Volksgruppe sind, auf ihren Dienst fokussieren und konzentrieren können. Und Berufe wie Handwerker, Sekretär, Lehrer, Pilot, Buchhalter, Einkäufer, was auch immer, sind genauso wichtig für das Missionsfeld. Es muss also nicht immer der sein, der im tiefsten Dschungel arbeitet und lebt, sondern diese Menschen, diese Missionare brauchen auch Unterstützer, die eben auch vor Ort sind, aber die auch eben solche Berufe machen. Und vielleicht bist du ja auch der Nächste, der einen von diesen Berufen übernehmen wird. Rede doch mal mit Gott darüber, wie du deine Fähigkeiten, wie du deine Gaben, wie du vielleicht deinen Beruf auch für ihn und für das Missionsfeld einsetzen kannst. Natürlich ist es auch essentiell, dass wir für diese Arbeit und diesen herausfordernden Dienst beten. Dafür beten, dass Gott immer mehr Menschen zu denen sendet, die darauf warten, dass jemand kommt. Wir können für Missionare beten, die wir persönlich kennen, die schon mittendrin in so einer Arbeit sind. Aber wir dürfen und sollen auch für die beten oder für beten, wie Gott jeden von uns persönlich in dieser Arbeit gebrauchen kann. Denn wir haben gesehen, dass es ein Herzensanliegen Gottes ist, dass Menschen gerettet werden. Ist es das alles wert? Lohnt sich dieser ganze Aufwand all die Jahre? Die Frage ist eigentlich so einfach zu beantworten. Auf jeden Fall. Es lohnt sich. Weil Gott es wert ist. Gott ist es wert, dass wir unser Leben für ihn einsetzen. Und lasst uns deshalb Menschenfischer sein, damit dann letztendlich er dadurch verherrlicht wird.